Stell dir vor, du kennst nur das Alte Testament. Und dann triffst du Jesus. Du hörst ihn reden. Du siehst ihn große Wunder tun. Und irgendwann fängst du an, dich zu fragen, ob er vielleicht der Retter sein könnte, von dem du im Alten Testament liest. Ja, du hoffst, dass er der verheißene Messias ist, den Gott senden würde, um Israel zu erlösen. Du folgst ihm nach und du gewinnst ihn immer mehr lieb. Doch dann, wenn sich zuerst die religiösen und politischen Machthaber und dann auch die öffentliche Meinung gegen ihn, er wird verraten. Verhaftet, gefoltert und brutal getötet. Einige Tage später gehen einige Frauen aus deinem Bekanntenkreis zum Grab, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen, den Leichnam einzubalsamieren. Und sie kommen zurück und behaupten, dass sein Leichnam nicht da wäre. Ja, angeblich hätte ein Engel gesagt, dass er auferstanden wäre. Einige deiner Freunde laufen sofort zum Grab, obwohl das absurd klingt. Sie wollen schauen, was dort los ist. Aber sie finden ihn nicht. Es ist alles einfach sehr verwirrend und sehr traurig. Und so ziehst du deines Weges. Und jetzt stell dir vor, dass du mit dem, was du heute weißt, zu deinem damaligen Ich gehen könntest. Was würdest du sagen, um diesem verwirrten, traurigen Menschen weiterzuhelfen? Würdest du sagen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben? Nein, das würdest du nicht machen, nicht? Aber Jesus hat das gemacht. So hat Jesus zu den Emmaus-Jüngern gesprochen, diesen Jüngern, die genau in einer solchen Situation waren. War das eigentlich okay von Jesus? Ich meine, war das nicht ein bisschen zu viel verlangt von diesen traurigen und verwirrten Jüngern? Hätten die wirklich aufgrund einfach ihrer Kenntnis des Alten Testaments wissen müssen, dass das alles geschehen musste? Darüber wollen wir heute nachdenken. An diesem Ostermorgen wollen wir uns diesem Bericht über einen Osterspaziergang zuwenden, einen Weg, den die Emmaus-Jünger an Ostern gegangen sind, von Jerusalem nach Emmaus, einem Weg, auf den ihm Jesus begegnet. Unser Predigttext findet sich im Lukas-Evangelium in Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. In den ausliegenden Bibeln auf Seite 105 und 106 im hinteren Teil. Dieser Text beginnt und endet mit tiefen Einblicken in die Gedanken und die Gefühle dieser Emmaus-Jünger. Wir lesen in den Versen 13 bis 24, dass sie sehr traurig und verwirrt sind. Und dann in den Versen 32 bis 35 am Ende unseres Textes lesen wir, dass ihre Herzen erfüllt sind mit großer Freude. Ganz offensichtlich ist das, was dazwischen berichtet wird, der Schlüssel, um von Verwirrung und Trauer hinzufinden zu einer wahren und tiefen Freude. Meine Hoffnung ist es, dass uns dieser Predigttext, dass uns diese Predigt heute hilft, genau dahin zu finden, sodass wir alle Trauer, die wir vielleicht noch in unserem Herzen haben, überwinden können und hinfinden können zu einer wahren und ewigen Freude. Und dafür möchte ich zu Beginn mit uns beten. Großer Gott, wir wollen dir danken, dass du durch dein heiliges Wort zu uns sprichst. Wir haben gerade gesungen, lass uns sehen. Hilf uns zu erkennen, was du uns zu sagen hast. Öffne du nicht nur unsere Augen, sondern unsere Herzen, sodass wir Acht haben auf das, was dein Wort uns offenbart über dich und über uns und darüber, wie wir mit dir versöhnt leben können. Herr, schenk uns, dass wir an diesem Ostertag bei dir und in deinem Wort das finden, was uns hilft, wahre und ewige Freude zu erfahren. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich möchte uns zuerst den Bericht lesen über die traurigen und verwirrten Jünger. Das sind die Verse 13 bis 24. Lukas 24, ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagten, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Ja, unser Text beginnt am Nachmittag des Ostersonntags. Wir lesen von diesen beiden Jüngern, die auf dem Weg sind von Jerusalem nach Emmaus. Ja, ein 2-stündiger Weg, gut 10 Kilometer lang. Sie unterhalten sich über die Ereignisse der letzten Tage und plötzlich erscheint Jesus. Aber sie erkennen ihn nicht. Jesus gibt sich anfangs auch nicht zu erkennen. Im Gegenteil, wir lesen in Vers 16, dass ihnen die Augen gehalten wurden, sodass sie ihn nicht erkannten. Ist das nicht interessant? Ich meine, was würdest du machen, wenn Leute dich für tot halten und sie tief traurig darüber sind, aber du lebst? Würdest du nicht sagen, hey, ich lebe? Aber Jesus, der hört diesen Jüngern einfach geduldig zu, wie sie über ihn reden. Wie sie ihm davon berichten, was für Hoffnungen sie in ihn gesetzt hatten. Vielleicht haben sie erzählt, nicht nur was für Wunder er getan hat, sondern wie sehr sie ihn liebten, was für große Weisheit er hatte, was für ein wunderbarer Mensch er war. Vielleicht haben sie ihm erzählt, wie noch eine Woche zuvor Jesus nach Jerusalem eingezogen war und die Menschen ihm zujubelten und dachten, jetzt kommt der König, der Nachfolger Davids, der den Thron besteigen wird und den Feind besiegen wird und Israel erlösen wird von der römischen Besatzungsmacht. Und dann haben sie ihm offensichtlich erzählt, wie alles schiefgegangen war. Wie einer seiner eigenen Freunde ihn verraten hat. Wie er dann verhaftet wurde, wie ihm ein Scheinprozess gemacht wurde, wie er verurteilt wurde, gefoltert, und brutal gekreuzigt wurde. Das war so fürchterlich gewesen. Und dann erzählen sie auch noch davon, wie sie diese Engelserscheinung, diese Frauen diese Engelserscheinung hatten, aber sie, ja, einige ihrer Freunde zumindest, waren der Sache auf den Grund gegangen und das war natürlich alles Quatsch. Ist ja absurd. Engel erscheint, der lebt. Er war tot. Es war alles einfach sehr verwirrend und sehr traurig. Das ist die traurige Gesellschaft, mit der Jesus seinen Osterspaziergang macht. Und bevor wir fortfahren und schauen, wie Jesus nun darauf reagiert, möchte ich, dass wir Folgendes bedenken. Ich denke, vielen Menschen heute geht es ganz ähnlich wie damals den Emmaus-Jüngern. Ich glaube, ganz viele Menschen heute wissen Fakten über Jesu Leben und über sein Sterben. Und sie haben gehört, dass er angeblich auferstanden sei. Aber auch für ganz viele Menschen heute macht das einfach keinen Sinn. Und vor allem macht es keinen Unterschied. Sie leben ihr Leben für ganz andere Dinge. Sie haben ganz andere Erwartungen, vielleicht sogar an einen Gott, wenn es denn einen gibt. Und wenn dann die Dinge in ihrem Leben nicht so laufen, wie sie sich das erhoffen, dann sind sie traurig, verwirrt, vielleicht sogar wütend. Vielleicht geht es dir gerade heute so. Vielleicht hast du unerfüllte Hoffnungen. Vielleicht Hoffnungen an eine Partnerschaft. Aber du hast niemanden gefunden bisher. Oder du hast jemanden gefunden, aber es ist überhaupt nicht das, was du dir davon erhofft hattest. Vielleicht Hoffnungen auf Kinder. Aber ihr könnt keine Kinder bekommen. Oder du hast Kinder, aber Dinge sind ganz anders gelaufen, als du dir das für diese Kinder erhofft hattest. Vielleicht hast du viel investiert in eine Karriere. Und für eine Zeit lief es auch richtig gut, aber dann nicht mehr. Du hattest große Pläne für deine Zukunft, aber dann kam diese Diagnose. Ohne eine gute Prognose. Wir kennen das. Zerstörte Hoffnungen. Ein Leben voller Traurigkeit. Das Leben in dieser Welt ist verwirrend. Lass uns betrachten, was Jesus tut, um den Emmaus-Jüngern aus ihrer tiefen Trauer herauszuhelfen, sodass sie neue Hoffnung und Freude finden können. Interessanterweise sehen wir, dass Jesus auch im Fortgang noch nicht sofort seine Identität offenbart. Nicht auch jetzt, nachdem die Jünger ihm all das erzählt haben, sagt er immer noch nicht: Jungs, schaut meine Hände, meine Füße, die Nägel male in der Haut. Ich bin's, Jesus. Nein, er gibt sich nicht zu erkennen. Er weiß die Jünger scharf zurecht. Nicht dafür, dass sie ihn nicht erkennen, sondern dafür, dass sie der Bibel nicht glauben. Dafür, dass sie das Alte Testament nicht wirklich ernst nehmen, nicht wirklich verstehen. Da sagt Jesus diese Worte, die ich eben schon einmal gelesen habe, da in einer modernen Übersetzung, in der Luther-Übersetzung heißt es: O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und dann beginnt er sie zu lehren. Der Weg nach Emmaus, haben wir gehört, sind ungefähr 2 Stunden. Wahrscheinlich war Jesus relativ früh auf dem Weg mit dabei. Und das gibt Zeit für eine gute, lange Predigt. Länger als das, was ihr heute Vormittag befürchten müsst. Eine faszinierende Bibelstunde, in der Jesus ihnen das ganze Alte Testament erklärt. Diese Bibelstunde wird zusammengefasst in nur zwei Versen, Vers 26 und 27. Da lesen wir, dass Jesus lehrte: Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Musste nicht Christus dies erleiden? Musste er nicht sterben? Seine Frage. Für die Jünger war Jesu Tod das Ende aller Hoffnungen. Aber Jesus erklärt, dass sein Tod notwendig war. Das musste geschehen. Ist dir klar, warum? Nicht? Die Jünger meinten, dass ihre größte Not die Fremdherrschaft durch die Römer war. Sie hofften, dass er der Retter sein würde, der Israel erlösen würde von den Feinden. Sie hatten ihm zugejubelt in der Erwartung, dass er jetzt den Thron besteigt, den Thron Davids, und die Römer vertreibt. Und als er stattdessen an ein Holzkreuz genagelt wurde, da waren ihre Hoffnungen dahin. Sie hatten noch nicht verstanden, warum Jesus gekommen war. Jesus war gekommen nicht, um die Lebensumstände zu verändern. Nein, er war gekommen, um ein viel größeres Problem zu lösen. Denn das größte Problem aller Menschen, auch dein größtes Problem von Natur aus, ist nicht das, was du in deinen Lebensumständen vielleicht gerade durchleidest. Das größte Problem aller Menschen ist, dass wir Herzen haben, die gegen Gott rebellieren. Und deswegen leben wir nicht in versöhnter, inniger Gemeinschaft mit Gott, sondern wir haben uns von Natur aus alle selbst zu Feinden Gottes gemacht. Wir rebellieren gegen Gott. Das haben schon unsere ersten Vorfahren so getan. Die meinten, dass wahres Glück zu finden ist darin, dass sie ihre eigenen Wege gehen. Dass sie nicht tun, was Gott sagt, sondern dass sie einen besseren Weg für sich finden. Deswegen ließen sie sich versuchen. Sie wollten nicht unter Gottes guter Herrschaft leben, sie wollten selber sein wie Gott. Was sie dabei völlig verkannten, ist, dass sie gerade in ihrer Rebellion gegen Gott, Gott unähnlicher wurden. Weil Gott heilig und gut ist. Und sie nun Sünder und Rebellen waren. Und so waren sie von Gott getrennt. Sie mussten die herrliche Gegenwart Gottes verlassen. Sie lebten bis dahin in paradiesischen Umständen, aber nun ging es weiter in einer gefallenen Welt, getrennt von Gott. Und Gott hätte jedes Recht gehabt, sich weiter abzuwenden, sie sich selbst zu überlassen und dem selbst verursachten Chaos. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit und Menschenliebe sich uns Menschen zuwandte. Er wurde Mensch. In Jesus Christus kam er zu uns. Er kam, um das Leben zu leben, das wir hätten leben sollen. Ein Leben in inniger Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Perfekter Gehorsam. Völlige Liebe. Und ich wage zu behaupten, Jesus Christus hat das Leben gelebt, in dem wahre und ewige Freude zu finden ist. Aber er kam nicht nur, um das Leben zu leben, das wir hätten leben sollen. Er kam auch, um den Tod zu sterben, den wir wegen unserer Rebellion gegen Gott verdient gehabt hätten. Deswegen musste er sterben. Weil es der Plan war, den er mit seinem himmlischen Vater vor aller Ewigkeit gemacht hatte. Er war gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Deswegen ging Jesus zielstrebig zum Kreuz. Er tat genau das, was schon in den Schriften des Alten Testaments angekündigt wurde. Er gab sein Leben. damit Sünder wie du und ich mit Gott versöhnt sein können. Die Frage an dich heute ist, glaubst du das? Glaubst du, dass Karfreitag nötig war? Für dich? Dass allein wegen deiner Sünde Jesus an Karfreitag sterben musste? Verstehst du, was Jesus meint, wenn er sagt, dass der Christus dies erleiden musste? Er musste das, damit du mit Gott versöhnt sein kannst. Damit deine Schuld von dir genommen sein kann, auf ihn gelegt sein kann. Verstehst du, dass er, der sein Leben gegeben hat, für Sünder wie dich und mich, am dritten Tage auferstanden ist? Und damit hat er bewiesen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass die Sünde nicht mächtiger ist als Gottes Gnade. Bei ihm ist Leben. Wenn du das bisher noch nicht wirklich im Glauben ergriffen hast, dann ist es meine herzliche Einladung. Heute ist ein richtig guter Tag, das genauer zu verstehen und anzufangen, darauf zu vertrauen, worauf auch immer du bisher dein Leben gebaut hast. Mal ganz ehrlich, funktioniert das? Was auch immer dir bisher wahres und dauerhaftes Glück versprochen hat, hat das funktioniert? Ich sage dir mit der Autorität von Gottes Wort, wahre Freude, ewige Freude findest du nur bei Jesus. Erkenne, dass er für dich gestorben ist und dass er auferstanden ist. Vertraue dich ihm an und folge ihm nach. Wenn du Fragen dazu hast, bitte komm ins Gespräch mit denen, die dich heute hier eingeladen haben oder gerne mit mir. Ich stehe nachher da an der Tür. Die Jünger, die Emmaus-Jünger, die hatten das zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden. Für sie war Jesu Tod eine Katastrophe. Und dafür tadelt Jesus sie. Er tadelt sie dafür, dass sie nicht all dem glaubten, was die Propheten geredet haben und was in der ganzen Schrift von ihm gesagt ist. Also die Emmaus-Jünger, das sagt Jesus, die haben ihr Altes Testament nicht richtig verstanden, weil sie noch nicht verstanden haben, dass das ganze Alte Testament zeugt davon, dass Jesus kommen würde, dass Jesus Christus leben und sterben und auferstehen würde. Nur um das deutlich zu sagen, die Emmaus-Jünger kannten ihr Altes Testament richtig gut. Ich würde wagen zu behaupten, dass im Bibelquiz Altes Testament keiner von uns gegen die Emmaus-Jünger eine Chance gehabt hätte. Ich meine, die waren wahrscheinlich nicht erst seit ein paar Tagen Jünger Jesu. Aus der Beschreibung aus dem Vorfeld dieses Textes, direkt in den Versen davor, wird deutlich, dass sie wahrscheinlich schon lange zur Jüngerschaft von Jesus gehört hatten. Vielleicht waren sie 3 Jahre mit dabei gewesen und hatten gehört, wie Jesus ihnen das Alte Testament gepredigt hatte. Tag ein, Tag aus, das war ihre Bibel. Das Neue gab es noch nicht. Ihr Problem war nicht ein Mangel an Wissen, sondern ein Mangel an Erkenntnis. Sie hatten noch nicht verstanden, dass die Schriften vor allem von Jesus selbst zeugten. Jesus hatte tatsächlich zuvor auch schon andere dafür gerügt, dass sie das Alte Testament nicht richtig verstanden hatten. Einst hat er mit jüdischen Schriftgelehrten darüber gesprochen und ihnen gesagt, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Jesus sagt, so müssen wir die Bibel lesen. So müssen wir das Alte Testament lesen, als Teil einer großen Geschichte, die hinweist auf Jesu Kommen, sein Leben und sein Sterben und seine Auferstehung und seine Wiederkehr. Das ist das, was der Apostel Paulus später erklärte. Wir haben vor kurzem in der Predigtserie durch 1. Korinther 15 über diese Worte nachgedacht, wo es heißt, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und damit meint er das Alte Testament. dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Deswegen konnte Paulus Timotheus später sagen, dass er die heiligen Schriften des Alten Testaments doch kennt von klein auf, die uns unterweisen können zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Jesus lehrt die Emmaus-Jünger, dass alle Verheißungen Gottes aus dem Alten Testament letztendlich in ihm ihre Erfüllung finden. Lieber Christ, liest du das Alte Testament so? Tatsächlich entscheidet sich hier, ob du beim Lesen der Bibel Freude findest oder eher Trauer. Wenn du das Alte Testament liest mit seinen Gesetzen und dabei nicht an Jesus denkst, sondern nur auf dich schaust, wenn du einen halbwegs realistischen Blick auf dich selbst hast, verdammt dich dieses Buch. Es zeigt dir, dass du ein Gesetzesbrecher bist. Es sagt dir, dass du als Gesetzesbrecher unter Gottes gerechtem Fluch stehst. Wenn du die Weisheitsliteratur im Alten Testament liest und nicht auf Christus schaust, sondern auf dich selbst, dann kannst du nur feststellen, ich bin nicht so weise, obwohl ich das lese, mache ich immer wieder die dummen Dinge. Ganz ehrlich, wenn wir das Alte Testament nicht so lesen, wie Jesus uns das hier lehrt, dann macht uns das nicht froh. Ich glaube, ein Grund, warum viele Christen ihr Altes Testament nicht lesen, ist, weil sie keine Ahnung haben, wie sie es lesen sollen. Weil sie es noch lesen, wie die Emmaus-Jünger, bevor Jesus es ihnen erklärt hat. Und ich hoffe, dass diese Predigt dir hilft, zu erkennen, dass das Alte Testament voller Evangelium ist. Eine frohe Botschaft. Denn wenn du dann das Gesetz liest, dann siehst du bei jedem Gebot, Jesus hat es gehalten für mich. Auch das hat er für mich gehalten. Seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit, weil sie mir allein durch den Glauben zugerechnet wird. Ich sehe in ihm die Weisheit Gottes. Und du fängst an, Gott zu loben und zu preisen mit den Worten aus 1. Korinther 1, Vers 30 über Christus, der uns von Gott gegeben ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Siehst du, jede andere Art, dein Altes Testament zu lesen, kann dich nur deprimieren. Aber wenn wir es so lesen, wie Jesus die Jünger es hier lehrt, dann können wir froh daran werden. Also schau auf Jesus, wenn du das Alte Testament liest und weniger auf dich. Sehe in den großen Glaubensvorbildern des Alten Testaments Schatten, die dich auf Jesus hinweisen sollen, anstatt dich mit ihnen zu vergleichen. In Versen 28 bis 31 lesen wir schließlich, was noch geschehen musste, damit die Jünger jetzt Jesus wirklich erkennen konnten. Da heißt es, und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Das ist gefährlich, in der Dunkelheit weiterzugehen. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Ihre Augen wurden jetzt endlich geöffnet. Nicht zuvor haben wir gesehen, dass ihre Augen gehalten wurden, sodass sie ihn nicht erkannten. Und jetzt können wir uns fragen, warum nicht früher? Warum hat Gott ihnen nicht die Augen gleich aufgetan? Nun, ich glaube, es war Ausdruck der Weisheit Gottes, dass er ihnen zuvor die Augen hielt, sodass sie ihn nicht erkannten. Denn sie genauso wie wir mussten lernen, weniger auf das zu vertrauen, was sie mit ihren Augen sehen, und mehr auf das, was sie mit ihren Ohren hören. Okay, das ist eine wichtige Lektion für dich, für die kommende Woche, für den Rest deines Lebens. Lerne, mehr auf das zu vertrauen, was du hörst aus Gottes Wort, als auf das, was du mit deinen Augen siehst. Mit deinen Augen siehst du deine Lebensumstände. Da siehst du Dinge, die sind verwirrend und da wirst du oft nicht genau wissen, was das jetzt wieder zu bedeuten hat. Aber Gottes Wort hilft dir, all diese Dinge richtig zu interpretieren und sie einzuordnen. Die Bibel allein ist der Wegweiser, den wir alle brauchen, um unser Leben durch dieses oft verwirrende Leben zu finden. Wenn wir anfangen, das zu verstehen, dann verändert das alles. Nicht, sobald wir verstehen, dass die Bibel uns eine große Geschichte erzählt, in der Gott wirkt und das Gute und auch das Schlechte gebraucht, um letztendlich seinen vollkommenen Plan auszuführen. Je mehr wir das verstehen, desto mehr werden wir in allen Lebenslagen Trost und Hoffnung und Freude finden. Genau das durften die Jünger erleben. Vers 31 habe ich gerade gelesen. Der ist ja ein bisschen kurios. Da heißt es, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Halleluja! Und er verschwand vor ihnen. Ich meine, gerade da, wo sie ihn endlich erkennen, Jesus, ist er weg. Das hätte eben gerade noch dazu geführt, dass sie in eine neue Depression fallen, wieder traurig und verwirrt sind. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles anders. Ab Vers 32 lesen wir, warum. Brannten nicht unsere Herzen in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Die Jünger verstehen jetzt, dass etwas Wunderbares geschehen ist. Jesus hatte ihnen die Heilige Schrift aufgeschlossen. Jetzt fangen sie an, das Alte Testament wirklich zu verstehen. Sie lesen ihre Bibel mit ganz neuen Augen oder vielleicht richtiger, mit ganz neuen Herzen. Und ich hoffe, dass Gott dir heute sein Wort in ähnlicher Weise aufschließt. Die Jünger hörten, wie Jesus ihnen die Bibel ausgelegt hat auf eine Art und Weise, die sie nie gekannt hatten. Und ihre Herzen fangen an zu brennen. Ihre Herzen sind erfüllt mit tiefer Freude. Seht ihr, der Weg von der Trauer zur Freude bestand nicht darin, dass ihre zuvor geschlossenen Augen geöffnet wurden, sondern dass ihre zuvor trägen Herzen auf seltsame Weise erwärmt wurden und anfingen zu brennen. Was hier beschrieben wird, ist eine göttliche Erleuchtung. Die braucht kein Sehvermögen. Was nötig ist, dass Gott Menschen Herzen auftut, sie befähigt, die Schrift wirklich zu verstehen. Das taten die Jünger. Sie verstanden nun anhand der Heiligen Schrift, dass Jesus tatsächlich sterben und auferstehen musste. Plötzlich ergibt die ganze Bibel für sie ganz neuen Sinn. Plötzlich verstehen sie, dass schon der in 1. Mose 3, Vers 15 angekündigte Nachkomme der Frau, der zwar der Schlange in die Ferse stechen wird, aber die der Schlange den Kopf zertreten wird, dass das Jesus ist. Sie fangen an zu verstehen, dass Jesus der wahre Nachkomme Abrahams ist. Der wahre Israel, der Prophet wie Mose, der ewige Nachkomme Davids, der für alle Ewigkeit auf dem Königsthron sitzen wird. Ja, sie erkennen, dass Jesus der leidende Gottesknecht ist, von dem wir aus Jesaja 53 gehört haben, der um unserer Missetat willen verwundet und unserer Sünde willen zerschlagen wurde. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Auf einmal klingt Jesus Sterben gut, oder? Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und auf einmal macht auch Vers 10 Sinn, der ja eigentlich völlig schräg klingt, Jesaja 53, Vers 10, da wird beschrieben, wie einer stirbt und dann heißt es, und wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben. Ha? Und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Und auch der ganze Rest des Alten Testaments wird auf einmal lebendig. Die Jünger können auf einmal verstehen, dass Christus die ganze Schrift erfüllt. Jesus hatte ihnen die heiligen Schriften geöffnet und dann auch ihre Herzen, sodass sie wirklich verstehen und froh werden konnten. Jetzt konnten sie verstehen, dass das, was sie eben noch für eine Katastrophe gehalten hatten, tatsächlich die beste Nachricht aller Zeiten war. Und sie konnten verstehen, dass Gott seinen guten Plan ausführt. Auch wenn wir nicht immer verstehen, was Gott gerade tut, durften sie wissen, es wird alles gut ausgehen, denn Gott hat es versprochen. Und gerade weil sie diese Zuversicht haben, tun sie etwas total Beklopptes. Warum hatten die Jünger Jesus zum Abendessen eingeladen? Weil es dunkel wurde, es gefährlich war. Damals gab es noch keine Straßenlaternen, auch keine Taschenlampe. Ja? Wo auch immer der weiter hinziehen wollte, den Weg weiter zu gehen, war gefährlich. Man ging nachts nicht raus. Deswegen hatten sie ihn eingeladen. So, dann waren sie da angekommen, hatten sich vielleicht frisch gemacht, ja, dann, wo auch immer sie dann waren, es wurde ein Essen für sie zubereitet und sie hatten sich an den Tisch gesetzt. Es war sicherlich nicht heller geworden. Und dann bricht Jesus das Brot und sie erkennen ihn und dann ist er weg. Und dann sagen sie, boah, lass ins Bett gehen und morgen früh losgehen, den Jüngern Bescheid sagen. Nee, das tun sie nicht. Die laufen mitten in der Nacht, wie die Bekloppten, über Stock und Stein. Ich weiß nicht, wie blutig nachher die Knie waren. Das spielt aber alles keine Rolle mehr, weil sie nicht schweigen können von dem, was sie jetzt verstanden haben. Ist das nicht immer so? Wovon der Mund redet, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Die Emmaus-Jünger hatten ihre Lektion gelernt. Und sie konnten nicht mehr schweigen davon. Die Frage für dich und mich heute lautet, haben wir diese Lektion verstanden? Verstehst du, dass Jesus Sterben und seine Auferstehung der sichere Beleg dafür sind, dass Gott alles im Griff hat und dass er seinen guten Plan ausführt. Auch dann, wenn Dinge in deinem Leben passieren, die erst einmal für dich keinen Sinn machen, die verwirrend sind, die dich erst einmal traurig machen. Wir werden in dieser Welt vieles nicht verstehen. Aber wenn wir nicht mehr nach dem gehen, was unsere Augen sehen, sondern nach dem, was Gott uns sagt, dann dürfen wir wissen, dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Das heißt nicht, dass alles gut ist, aber das heißt, dass Gott in seiner großen Weisheit alles gut machen wird. Das hat er uns versprochen. Und Gottes Wort ist zuverlässig und gewiss. Gott macht keine Fehler. Er hat alles im Griff. Lieber Christ, wenn du durch schwere Zeiten gehst, sei getrost. Durch sein Wort sagt er dir zu, wenn du auf ihn vertraust, dass dieser Zeit Leiden, und da ist er ganz realistisch, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und du darfst wissen, dass inmitten aller Leiden und Irrungen und Wirrungen des Lebens in dieser Welt der auferstandene Herr Jesus bei dir ist. Er sagt dir zu, ich bin der gute Hirte. Ich gehe mit dir auch durch die finsteren Täler. Mit deinen Augen kannst du das nicht sehen. Aber mit deinem Herzen darfst du das wissen. Hör, wie Jesus zu dir sagt, ich bin bei dir, alle Tage, bis an der Weltende. Und dann wird er wiederkommen. Und dann wird er sichtbar bei uns sein. Nicht nur für eine kurze Zeit wie nach Ostern, sondern für alle Ewigkeit. Ich hoffe, du glaubst das. Ich hoffe, diese Botschaft hilft dir, inmitten aller Lebensumstände eine tiefe und sichere Freude zu finden, die ewig währt und nur noch größer werden wird. Und ich hoffe dann, liebe Glaubensgeschwister, dass diese frohe Botschaft unsere Herzen wieder neu so erfüllt, dass auch unsere Herzen brennen und wir aus vollen Herzen heraus reden müssen und unseren Glauben bezeugen. Ich war gestern mit meiner Frau spazieren. Wir gingen unter einer Autobahnbrücke lang und dann stand relativ weit oben, mehrfach in blau angesprayt, Jesus lebt. Dann sind wir später an so einem Stromverteilerkasten vorbeigegangen. Nochmal, Jesus lebt. Bin abends nochmal joggen gegangen, habe mir das mal genau angeschaut. Da konnte jemand nicht schweigen von dem, wovon er überzeugt war. Ich hoffe, es geht dir auch so. Du brauchst keine Spraydose. Du brauchst nur Lippen. Seht ihr, in dieser verwirrten und oft traurigen Welt sind viele Menschen, die haben keine Hoffnung, die haben keinen Trost, die haben keine Orientierung, die haben kein Ziel. Und Gott in seiner großen Gnade hat uns die Herzen dafür geöffnet. Lasst uns Botschafter dieser frohen Nachricht sein. Denn der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ich bete mit uns. Großer Gott, wir wollen dir danken für diese wunderbare Begebenheit, wie Jesus diese Jünger zuerst zurechtweist, aber ihnen dann vor allem zu großer Freude verhilft. Herr, auch wir haben es nötig, immer wieder von dir belehrt zu werden. Auch wir sind oft langsamen Herzens, trägen Herzens. Auch wir glauben oft vieles nicht, was wir eigentlich glauben sollten. Aber danke, dass du mit deiner Wahrheit in unser Leben hineinsprichst. Herr, ich bete, wenn du jemandem heute das Herz aufgetan hast, sodass er, dass sie zum ersten Mal Acht hat auf das, was du zu sagen hattest, dass du ihn, dass du sie dazu bringst, dem nachzugehen und bei dir ewige Freude zu finden. Herr, ich bete für uns alle, dass wir diese Freude nicht nur für einen Moment verspüren, sondern dass sie die tiefe Grundlage unseres Lebens ist. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, auch einander so immer wieder Mut und Hoffnung ins Leben zu sprechen. Nicht mit Placebo-Effekt, sondern mit echter und ewiger Wirkung. Und so danken wir dir, dass du ein Gott bist, der sich nicht verborgen hat, sondern der sich offenbart hat, der gekommen ist, der für uns gelebt hat, der für uns gestorben ist und der auferstanden ist und der lebt und der eines Tages wiederkommen wird. Gepriesen seist du. Amen.